Einen wunderschönen Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr gut hergefunden habt, jetzt für unser zweites Abendmahl unter Corona-Bedingungen. Und ja, es ist schön, dass wir das gemeinsam feiern können. Man erzählt sich folgende Geschichte. Einige Jahre vor seinem Tod erlitt der bemerkenswerte Rabbi Abraham Joshua Heschel einen fast tödlichen Herzinfarkt. Zum Glück war sein engster Freund bei ihm, so war er nicht allein. Aber Heschel war sehr schwach und er ging davon aus, dass er nur noch ein paar Minuten zu leben hat. Er versuchte noch etwas zu sagen. Mit starker Anstrengung flüsterte er seinem Freund zu: Sam, ich fühle nur Dankbarkeit für mein Leben, für jeden Moment, den ich gelebt habe. Und ich bin bereit zu gehen. Ich habe so viele Wunder in meinem Leben gesehen. Der alte Rabbi war sehr erschöpft, von dieser Anstrengung zu sprechen. Nach einer etwas längeren Pause sagte er noch: Nicht ein einziges Mal in meinem Leben habe ich Gott um Erfolg oder um Macht oder um Ruhm gebeten. Ich habe um Wunder gebeten und er hat sie mir gegeben. Um Wunder gebeten. Wie schön ist es doch, wenn wir die Wunder Gottes entdecken. Marcel und ich waren vor ein paar Tagen spazieren und haben da ein kleines Mädchen gesehen, was so auf dem Hügel saß und etwas betrachtete. Und wir gingen dran vorüber und es war ganz konzentriert. Dann grüßten wir es und dann schaute es hoch und lächelte und sagte: Ein Käfer. Die Welt ist voller Wunder, wenn wir mit offenen Augen und Ohren durch sie hindurchgehen. Sie ist durchtränkt von der Gnade und der verborgenen Gegenwart Gottes, die sich offenbart in einem Käfer, wenn wir ihn denn sehen, in einem Reh, das über die Wiese springt und dann in das Dickicht des Waldes verschwindet, im Flug eines Rotkehlchens, in Feuer und Wasser, in einem Regenbogen nach einem Gewitter, in Beethovens 9. Symphonie und in einem Kind, das ein Schokoladeneis bekommen hat. Gott wollte, dass wir seine liebende Gegenwart in der Welt um uns herum entdecken. Und die Bibel ist voll des Lobpreises für die Wunder Gottes. Aber das größte Wunder Gottes ist am Kreuz geschehen. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. So schreibt es Paulus im Philipperbrief. Und daran denken wir heute, wenn wir Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl. Das ist die erste und auch die wichtigste Bedeutung vom Abendmahl, weil alle anderen Ableitungen sich aus diesem heraus ergeben. Wir gedenken an den Tod Jesu Christi, an den Weg zum Kreuz, an sein Leiden, an seine Schmerzen, an sein verzweifeltes Gebet, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Aber wir denken auch an seine Auferstehung, dass das Grab leer ist und wir eine unerschütterliche Hoffnung haben, worauf unser Glaube baut. Es geht nicht nur um das Opfer Gottes, sondern genauso auch um das Wunder Gottes. Und Ostern ist ja noch gar nicht so lange her. Und vielleicht schwingt bei dem einen oder anderen von euch diese Osterwoche noch etwas nach, vielleicht mit Bibeltexten, die ihr gelesen habt, mit Gedanken, die ihr gehört habt, über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und daran denken wir heute und erinnern uns so an das letzte Abendmahl vor 2000 Jahren. Wie die Jünger zusammenkamen am Abend und aßen. Wie Jesus ankündigte, dass einer sie verraten würde. Und jeder von ihnen traurig wurde und zaghaft fragte, ob er es sei, weil jeder an seine Grenzen kam. Aber wir denken auch daran, wie die Jünger bei diesem Passamal der Liturgie folgend Psalmen sangen und Loblieder und Gott priesen. Wie Jesus das Brot brach und den Kelch gab und die Worte sagte, die wir auch heute noch hören werden, nehmt und esst, das ist mein Leib, und trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das Wunder, von dem wir alle leben, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gab, damit wir leben können und damit wir felsenfest sagen können, dass wir geliebt sind und einen Vater haben, der uns vergibt. Nur diese felsenfeste Gewissheit, die stellt sich ja nicht immer so leicht ein. Zumindest nicht, wenn wir etwas älter werden. Was ich jetzt gleich erzähle, das habt ihr nämlich bestimmt alle auch schon mal erlebt. Nur vielleicht waren wir da noch ein bisschen jünger. Aber ich gehe davon aus, dass jeder von uns so eine oder so eine ähnliche Erfahrung gesammelt hat. Mara kam nach Hause vom Spielplatz, der um die Ecke liegt. Das heißt also, sie kam nicht, sondern sie riss die Tür auf und schrie Mama, Papa. Und das nicht in so einem fröhlichen, entspannten Ton, sondern in dieser Stimme, die dann immer eine Oktave höher war vor lauter Aufregung und Zorn. Und bevor die Eltern überhaupt etwas sagen konnten, war die Tür schon zugeknallt. Was auch immer geschehen war, es versprach nichts sonderlich Gutes. Mara war außer sich. Und natürlich war Anna schuld. Anna wohnte auf der anderen Seite der Straße und sie gingen gemeinsam in die Grundschule und saßen in der Klasse sogar nebeneinander. Anna ist Maras Freundin, wobei wohl eher war, denn dieses Mal war sie es nicht. Was auch immer vorgefallen war, Mara schimpft, Anna darf nie, nie wieder zu uns nach Hause kommen. Niemals. Das Abendessen verlief dann in etwas gedrückter Stimmung. Die Eltern mochten Anna nämlich sehr gerne. Und so zog sich das Abendessen hin. Dann klingelte es an der Tür. Mara rannte, so wie sie es immer tat, zur Tür und kam zurück mit, dürft ihr raten, Mama, kann Anna auch etwas vom Eis haben? Fragte Mara. Ja, natürlich. Aber du, Mara, sag mal, was ist denn mit dem, was du eben erzählt hast? War das denn nicht ernst gemeint? Oh doch, sicher, lautete die Antwort. Ich habe es ganz ernst gemeint. Aber Anna und ich sind gut im Vergessen. Ich frage mich, wäre es nicht wundervoll, wenn jeder von uns das so sagen könnte und wenn wir das dann auch noch so meinen? Es ist eine Kunst, Altes hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Jemanden etwas zu verzeihen und wieder neu mit ihm oder ihr bereit sein zu reden, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Und das passt auch zum Abendmahl. Denn das Abendmahl erinnert uns daran, was Gott für uns getan hat. Und da können wir ganz dankbar werden, wenn wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Und gleichzeitig können wir auch gnädig werden mit unseren Mitmenschen, die uns vielleicht in die Quere gekommen sind in der letzten Zeit. Denn uns wurde viel vergeben, genauso wie unserem Nächsten auch. Das Abendmahl lädt dazu ein, bewusst Gottes Zuspruch zu vertrauen. Wenn wir aber, so steht es im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Auf dieser Grundlage des Vertrauens in Gott kann immer wieder Neues wachsen und entstehen. Das Abendmahl ist ein Danksagungsmahl. So wie die Jünger damals Gott priesen, so können auch wir heute dankbar gedenken. Uns ist unsere Schuld vergeben. Wir dürfen dieses Geschenk Gottes dankbar annehmen, dass er uns vergeben möchte. Und wir dürfen darauf vertrauen. Das können Kinder manchmal leichter als wir, das Vergessen und das Vergeben. Auch wenn der andere einem heute im Sandkasten vielleicht die Förmchen geklaut hat oder sogar mit Sand beworfen hat, kann am nächsten Tag wieder gemeinsam miteinander gespielt werden. Das ist gelebte Vergebung. Und auch wir brauchen gelebte Vergebung in unserem Leben. Uns selbst gegenüber, genauso wie auch anderen gegenüber. Und das Vertrauen, dass Gott mit uns geht, mich durchträgt und mich nicht loslässt, auch wenn ich Sachen mache, die mir nicht gut tun und die Gott nicht mag. Weil Gott mir viel zutraut, kann ich mich entfalten. Weil Gott hinter mir steht und mir Leben in Fülle schenken möchte, kann ich mutig und freudig den Alltag gestalten. Gottes Zusage sind so wie ein guter Mutterboden, der beste Bedingungen für das Wachsen und Gedeihen der Samen schenkt. Er ist gut durchwässert, aber nicht zu viel. Er hat viele wertvolle Nährstoffe und bildet den optimalen Bereich, damit die kleinen Samen aufgehen können. Der Boden bricht auch nicht einfach weg unter den Samen, sondern er bleibt konstant da und der Samen kann seine Wurzeln in den Boden hineinschlagen. Er ist gehalten und geborgen. Und hier haben sich Kathi und Nati etwas ganz Schönes ausgedacht. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen auf den Tischen, dass da so kleine Tontöpfchen stehen. Sie werden euch später noch genauer erklären, was es damit auf sich hat. Aber auf diesen Töpfchen, so viel verrate ich schon mal, steht ein Bibeltext drauf. Und zwar von einem sehr spannenden Vers, wie ich finde. Johannes 10, Vers 10. Ist auf jeden Fall gut zu merken. Johannes 10, Vers 10. Und hier sagt Jesus ganz deutlich, warum er gekommen ist. Also was sein Ansinnen ist. Wenn wir heute eine Befragung machen würden und die Leute auf der Straße fragen würden, warum sind sie da, was ist ihr Sinn des Lebens, dann würden manche und vielleicht ja auch wir sagen, gesund zu sein, glücklich, eine funktionierende Familie zu haben, Karriere machen, je nachdem. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Es ist ganz auffällig, dass hier ein Subjektwechsel stattfindet. Also die Person dann, es folgt, damit sie das Leben haben. Also vom Ich. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und da ist er wieder, dieser Subjektwechsel vom Ich für sie. Mein Leben, damit sie Leben haben. Aber nicht nur das, sondern damit sie volle Genüge haben. So übersetzt das Luther. Andere Übersetzungen sagen, Leben in Fülle, Leben in Überfluss, überreichlich. Ein Leben im Überfluss. Was ist damit gemeint? Ja, sicherlich jetzt nicht, dass wir im Schlaraffenland leben und uns die Schokolade von selbst in den Mund fliegt und der goldgebende Esel im Stall ist. Jesus spricht hier nicht von einem gut gefüllten Konto. Wir erleben ja auch oft das Gegenteil, dass reiche Menschen nicht unbedingt sehr glücklich sein müssen. Aber was meint Jesus damit, wenn er von Leben in Fülle spricht? Von dem Leben, um dessen Willen er gekommen ist. Er beschreibt das Leben, das er als guter Hirte ermöglicht. Ein Leben in Geborgenheit, in Vertrauen auf ihn, ein Leben im festen Wissen, dass jeder Tag bei ihm gehalten ist und dass er mich recht führt. Darum also auch ein Leben befreit von Angst, ich könnte etwas versäumen, etwas verpassen, und erlöst von der Sorge, dass alles irgendwie sinnlos ist. Ein Leben, das ich nicht verkrampfen muss in dauernden Kreisen um sich selbst, das auch nicht dauernd festhalten muss an Fehlern in der Vergangenheit, sondern ein geliebtes, ein entspanntes und vergebenes und im besten Sinne ein gelassenes Leben. Weil ich meine Tage und Jahre also getrost Jesus übergeben kann, ihm den guten Hirten, ein Leben, in dem man die täglichen Wunder Gottes sehen kann. Um euch das, so sagt es der Text in Johannes 10, Vers 10, um euch das zu bringen, dazu ist Jesus gekommen. Dazu ging er bis in den Tod. Und dazu gab er sein Leben hin, damit wir ein frohes Leben in Verbindung mit ihm haben dürfen. Und daran wollen wir heute denken und gleichzeitig uns darüber hinaus erinnern, wenn wir diese kleinen Geschenke mitnehmen in die neue Woche. Und wenn aus diesen kleinen Töpfchen dann vielleicht irgendwann etwas Grünes entsteht, dann werden wir Zeuge eines kleinen Wunders. Und vielleicht motiviert uns das, selbst wieder neu dankbar zu sein, dass wir in der Verbindung leben dürfen zu dem guten Hirten und von ihm immer wieder neu Leben in Fülle bekommen zu können. Dass wir das weitergeben dürfen, diese Liebe, die uns trägt, wo immer Gott uns auch hinstellt. Denn wenn wir so befreit und froh mit Jesus leben, dann ist das Leben in Fülle, schon hier und erst recht dann in der Ewigkeit. Um das zu schenken, dazu ist Jesus gekommen. Und wir dürfen uns freuen und darauf vertrauen, dass er wiederkommt. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen.